Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal. Ihr Platz im schönen Hörlokal.
Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Die Stiftung Scheuern eröffnete am Freitag ihr 175-jähriges Jubiläum mit einer Gedenkstunde und einer Ausstellung in der Stadtbibliothek Nassau. Und das, was wir dort über die Stiftung Scheuern und ihre Verbindungen zur Tötungsanstalt Hadamar während der NS-Zeit erfuhren, hat alle Zuhörenden nachhaltig erschüttert. Ein Plädoyer für Ehrlichkeit, für Klarheit und vor allem gegen das Vergessen. Hören Sie zu. Vergiss mich nicht und komm. So heißt die Ausstellung der Stiftung Scheuern in der Stadtbibliothek Nassau, die heute im Kulturkeller mit einer Gedenkstunde eröffnet wurde. Mit einer Gedenkstunde für die Opfer der Euthanasie. Und ich muss vorwegnehmen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das waren harte und schmerzliche Minuten im Vortrag von Lisa Kaspari, die als Mitarbeiterin der Gedenkstätte Hadamar das Leben der Menschen in der Stiftung Scheuern zur NS-Zeit und insbesondere die Verbindungen zur Tötungsanstalt Hadamar beschrieben hat. Uns alle im Kulturkeller eint nach diesem Vortrag die Erschütterung. Ein Vortrag voll schmerzlicher Details und eine Zeitreise, die wehtat, die unter die Haut ging und die so unglaublich scheint. Erst 80 Jahre her. Ein Vortrag über Kinder wie Paula, Günther, Richard oder die Brüder Reinhold und Willi, deren Mutter einen verzweifelten Brief an den Stiftungsleiter schrieb, der den tiefen Schmerz und die Grausamkeit der NS-Verbrechen traurig symbolisiert und den ich vielleicht nie wieder aus dem Kopf bekommen werde. Sie hören ihn später hier im Podcast. Ja, ein Vortrag, dem Sie lauschen sollten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und sich hineinversetzen in all die unschuldigen Gesichter von Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die wir eben im Kulturkeller in Schwarz-Weiß-Aufnahmen auf der Leinwand sahen. Ja, doch warum sind wir eigentlich hier? Die Stiftung Scheuern feiert in diesem Jahr groß ihr 175-jähriges Bestehen. Und das Jubiläumsjahr beginnt eben mit dem Erinnern an die Menschen, die durch die Gräueltaten des menschenverachtenden NS-Regimes ums Leben kamen. Eine wichtige, eine sehr ehrliche Entscheidung, diese Zeit an den Anfang des Jubiläumsjahres zu setzen. Springen wir also nach dieser kleinen Einführung an den Anfang der Veranstaltung. Denn während sich alle langsam setzen hier im Kulturkeller, sehe ich auch Stadtbürgermeister Manuel Liguori, Pfarrer Gerd Biesken, theologischer Vorstand der Stiftung Scheuern, ebenso wie Bernd Feigs und Jürgen Schlepper, pädagogischer und kaufmännischer Vorstand. Und eine Abordnung der Lahn-Sinfonie, die hören Sie gerade im Hintergrund, die heute den musikalischen Rahmen setzt. Ja, ein schweres Thema, keine Frage. Umso schöner, dass der Kulturkeller trotzdem oder gerade deswegen gut besetzt ist und viele Interessierte den Weg hierher gefunden haben.
Mit Musik von drei Menschen der Lahn-Sinfonie heiße ich Sie herzlich willkommen zu unserer Gedenkfeier.
Pfarrer Gerd Biesken, Sie hören ihn im Hintergrund, spricht jetzt ein paar Einführungsworte und spricht darüber, dass die Stiftung Scheuern als Rettungshaus gegründet wurde, dann zur Anstalt und zum Heilerziehungs- und Pflegeheim und später dann eben zur Stiftung wurde und grundsätzlich ein Werk sei, in dem Gutes und Menschendienliches getan wurde. Er sagt aber auch, dass sie sich heute nicht selbst feiern, sondern dass sie dankbar sind, dass manches mit Gottes Hilfe gut gelungen sei, dass vor allem aber eben Dankbarkeit auch ein ehrliches und demütiges Erinnern bedeute an diese 175 Jahre und eine transparente Darstellung der eigenen Geschichte notwendig mache. Und genau deshalb habe man sich kurz vor dem 27. Januar, dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, für diese Ausstellungseröffnung entschieden und eben für die Gedenkstunde, in der es um das Euthanasie-Programm geht. Biesken zitiert einen Zeitungsartikel, in dem stehe, dass jeder Zehnte heute mit dem Begriff Holocaust nichts anfangen könnte. Ja, die einleitenden Worte von Gerd Biesken gehen auch auf die Frage ein, ob das Günther-Leifert-Kulturhaus, dessen Namensträger im letzten Jahr wegen möglicher nationalsozialistischer Prägung in das Interesse der Öffentlichkeit gerückt war, der richtige Ort für diese Veranstaltung sein kann.
Wir sind kritisch stiftungsintern gefragt worden, ob der hiesige Ort, das Günther-Leifert-Kulturhaus, denn zu dem Inhalt des Gedenkens und dieser Ausstellung passt. Ganz konkret war die Frage, wie kann man angesichts neuerer Erkenntnisse zur Vita von Günther Leifert und dessen offenbar mindestens in seinen jüngeren Lebensjahren stramm nationalsozialistischen Prägung, wie kann man da mit so einer Ausstellung an diesen Ort gehen, der seinen Namen trägt? Ich habe ziemlich Kritik gekriegt. Ist das nicht den damaligen Opfern gegenüber unangemessen? Ich möchte dazu Folgendes sagen. Zuallererst bin ich diesen kritischen Stimmen, und es waren mehrere, dankbar. Denn die Zahlen zeugen davon, dass Menschen sich Gedanken darüber machen, was Verantwortung heute heißt. Und man kann der Meinung sein, dass das mindestens mal gefühlt nicht so ganz glücklich sei. Ich lasse das stehen. Andererseits in der Sache meine auch Haltung. Wir nutzen das Günther-Leifert-Kulturhaus mit der heutigen Gedenkstätte und der Ausstellung als für uns an unserem Stammsitz Nassau gut nutzbaren Veranstaltungsort. Nicht weniger und nicht mehr. Eine Beurteilung oder eine qualifizierte Einordnung der Haltung und des Handelns von Herrn Leifert steht noch aus. Und die steht auf einem anderen Blatt und die ist anderen zur Aufgabe gegeben. Nicht mir, nicht der Stiftung Scheuern und auch nicht heute. Diese Dinge bitte ich auseinanderzuhalten. Das möchte ich dazu sagen. Und ich sage es jetzt mal ganz andersrum. Ich bin der Stadt und den Mitarbeitenden und all denen, die diese Räumlichkeit wiederhergestellt haben und wir können sie heute nutzen, dankbar dafür. Alle Mitarbeitenden der Öffentlichkeitsarbeit werden das bestätigen. Wir haben sehr viel Zuarbeit und Unterstützung gefunden, dass das möglich ist hier.
Der Lahn-Sinfoniker, die dieses Programm hier heute Abend wunderbar musikalisch umrahmen. Jetzt beginnt der Vortrag von Lisa Kaspari und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich lade Sie herzlich ein, ihn in seiner vollen Länge zu hören und zu spüren.
Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, 2025 ist für Sie ein bedeutendes Jubiläumsjahr. Sie blicken auf vielfältige und ebenso wechselvolle 175 Jahre Stiftung Scheuern zurück. 2025 ist gleichzeitig das Jahr, in dem wir den 80. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus begehen. Tatsächlich sind beide Geschichten, die der Anstalt Scheuern und die des Nationalsozialismus, miteinander verwoben. Denn von und über Scheuern wurden während der Zeit des Zweiten Weltkriegs rund 1500 Erwachsene, Jugendliche und Kinder, unter anderem in die nahegelegene Tötungsanstalt Hadamar deportiert und dort ermordet. Als sogenannte Zwischenanstalt war Scheuern eingebunden in die Abläufe reichsweit und regional organisierter Mordprogramme. Diese Mordprogramme richteten sich entsprechend der nationalsozialistischen Ideologie gegen Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen. Um zu verstehen, wie die Einbindung der Heilerziehungs- und Pflegeanstalt, so hieß sie damals, als eine Einrichtung der evangelischen inneren Mission in die nationalsozialistischen Euthanasieverbrechen, wie es dazu kam, müssen wir im Blick erstmal in das Jahr 1933 werfen. Bereits kurz nachdem die Nationalsozialisten an die Macht kamen, wurden Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen konsequent aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Bereits im Sommer 1933 erließ man das sogenannte Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Nun konnten Menschen, die vermeintlich als erbkrank galten, zwangssterilisiert, also gegen ihren Willen, unfruchtbar gemacht werden. Diese Ideologie der Nationalsozialisten stützte sich dabei auf eine Idee der Ungleichwertigkeit der Menschen, die bereits seit dem 19. Jahrhundert diskutiert wurde. Der Weltkrieg und die Wirtschaftskrisen im frühen 20. Jahrhundert haben dann diese Debatten noch einmal befeuert und haben rassenideologische und rassenhygienische Forderungen verstärkt. Diese Forderungen wurden ab 1933 zu einer staatlich verordneten Politik. Erbkrank verdächtige Menschen wurden erfasst, verfolgt und zwangssterilisiert. Auch in Scheuern beteiligte man sich relativ schnell an dieser Zwangssterilisation. Sogar, wie Ausführungen des damaligen Anstaltsdirektors Karl Todt zeigen, mit einer gewissen Begeisterung. Doch die offenkundige Unterstützung rassenhygienischer Maßnahmen und die Anpassung an den nationalsozialistischen Staat in den Erziehungsmaßnahmen schützte die Heilerziehungs- und Pflegeanstalt Scheuern nicht vor dem folgenden massiven Eingriff in die eigene Selbstständigkeit. Im Sommer 1937 wurde Scheuern nämlich gleichgeschaltet. Das heißt, nach dem sogenannten Führerprinzip ausgerichtet und der Kontrolle des Bezirksverbandes Nassau unterworfen. Der Bezirksverband war damals Träger der öffentlichen Einrichtungen im Anstaltswesen und gleichzeitig Sozialhilfeträger, also auch Geldgeber. Sein Vorgehen gegen besonders kirchliche Einrichtungen diente der Etablierung eines Machtmonopols im Fürsorge- und Wohlfahrtsbereich. So konnte er nämlich seine rassenideologischen Ziele umsetzen, zum Beispiel auch seine massive Sparpolitik. Unter der Androhung der Herausnahme von Pfleglingen und dem damit ausgeübten wirtschaftlichen Druck stimmte der Scheuerner Vorstand der geforderten Umstrukturierung zu. Der Bezirksverband besaß nun die Verfügungsgewalt über die Einrichtung. Der Vorstand war aufgelöst. Stattdessen agierte dieser Mann, Fritz Bernotat, federführend in der Anstalt. Und relativ bald machte er auch seinen Einfluss ziemlich deutlich geltend. Auch wenn Scheuern auf dem Papier eine Anstalt der inneren Mission blieb, zeichnete die Realität vor allem nach Kriegsbeginn ein anderes Bild. Im Grunde genommen wurde ab diesem Zeitpunkt die Kernaufgabe der Einrichtung, die Sorge um und der Schutz von hilfsbedürftigen Menschen, nur nach und nach ausgehöhlt. Ein auf den Beginn des Zweiten Weltkriegs rückdatiertes Schreiben, dieses beauftragte am 1. September 1939 den Leiter der Kanzlei des Führers der NSDAP, Philipp Buhler und Hitlers Leibarzt Karl Brandt mit dem Zitat Gnadentod an unheilbar Kranken. Durch dieses Schreiben begann die reichsweit zentral organisierte Mordaktion an Anstaltspatientinnen und Anstaltspatienten. Diese Mordaktion ist heute unter dem Namen Aktion T4 bekannt, weil der Sitz der Verwaltung von dieser Aktion in der Tiergartenstraße 4 in Berlin lag. Die T4 agierte mittels Tarngesellschaften, denn die Aktion war geheime Reichssache und sollte nicht an die Öffentlichkeit dringen. Insgesamt gab es 6 Tötungsanstalten, in denen während der Aktion T4, also zwischen 1940 und August 1941, gemordet wurde. Gravenegg im Süden, Brandenburg im Nordosten, Pirna-Sonnenstein bei Dresden und Hartheim bei Linz im heutigen Österreich. Nachdem die Tötungsanstalten in Gravenegg und in Brandenburg geschlossen waren, das war so Ende 1940, richtete die T4 zwei weitere Tötungsorte, einmal in Bernburg und zuletzt in Hadamar, nahe Scheuern gelegen, ein. Wahrscheinlich so im November 1940 begannen dann die Umbauarbeiten in Hadamar zu einer Tötungsanstalt. Die Busgarage wurde aufgebaut und eine Gaskammer, ein Krematorium mit zwei Verbrennungsöfen im Keller eingerichtet. Im Januar 1941 kam der erste Transport an und bis August 1941 starben dort in Hadamar über 10.000 Menschen. Die Selektion der Patientinnen und Patienten geschah über sogenannte Meldebögen, die an Kliniken verteilt wurden, an Behinderteneinrichtungen, und der Auftrag war, die auszufüllen und über die dort untergebrachten Patientinnen und Patienten zu berichten und dann zurückzuschicken an die T4. Auch in Scheuern trafen 500 solcher Meldebögen ein am 1. Juli 1940. Sie wurden dort ausgefüllt und zurückgeschickt. Anhand dieser Meldebögen entschieden dann Gutachter, vielfach Psychiatrieprofessoren oder auch Anstaltsleiter über Leben und Tod, ohne die Patientinnen und Patienten je einmal persönlich gesehen oder getroffen zu haben. Wer nicht mehr arbeitsfähig war, keinen Kontakt zu seinen Angehörigen hatte und über einen langen Zeitraum in einer Anstalt lebte, hatte kaum Überlebenschancen. So wurden auch die Scheuerner Patientinnen und Patienten selektiert. Anfang 1941 weilte Fritz Bernotat, den Direktor Todt, dann in die bevorstehenden Verlegungen ein. Stillschweigen und Mithilfe wurden von ihm und den Mitarbeitenden verlangt. Besuchstage für Angehörige waren vorsorglich schon im Januar aufgehoben worden. Die Zeichen standen auf Mord. Ein erster Transport aus Scheuern ging dann tatsächlich aber nicht nach Hadamar, sondern in die Tötungsanstalt Pirna-Sonnenstein bei Dresden. Der Grund dafür ist besonders perfide. Dort wurde die Ermordung von 30 Patientinnen und Patienten aus Scheuern in der Gaskammer für Propagandazwecke gefilmt. Der dabei entstandene Film wurde letzten Endes dann doch nicht veröffentlicht. Zwischen März und April folgten insgesamt 4 weitere Transporte von über 240 Scheuerner Pfleglingen, nun aber in die Tötungsanstalt Hadamar. Durch diese Deportation hatte man Platz geschaffen für weitere kommende Ankünfte. Und nun übernahm Scheuern im Prinzip die Funktion einer wirklichen Zwischenanstalt. Das System der Zwischenanstalten hatte sich Mitte 1940 bei der T4 etabliert. Über diese zwischengeschalteten Sammelstationen konnte man die Transporte besser planen. Daneben dienten sie auch der Verschleierung, denn die Angehörigen konnten über diese Verlegungswege zu den Zwischenanstalten relativ gut im Dunkeln gelassen werden, was so den tatsächlichen Aufenthaltsort ihrer Verwandten anging. Wie der Mord und der Verschleierungsablauf genau vonstatten ging, möchte ich Ihnen nun an der Lebensgeschichte von Günther Hartmann zeigen. Richard Hartmann, Entschuldigung. Das sind Fotos von ihm, einmal da mit seiner Schwester. Seine Eltern besaßen ein Einrichtungshaus und die haben regelmäßig mit ihren Kindern dann also ein bisschen mehr Geld auch zur Verfügung und haben ganz tolle Fotoshootings immer wieder mit ihren Kindern gemacht. Und das ist eins dieser Fotoshootings, wo sie dann mit einem Schlitten posiert haben. Richard Hartmann wurde am 25. November 1896 in Marburg geboren. Er war das mittlere von insgesamt 4 Kindern. Seine Eltern besaßen, wie gesagt, ein Einrichtungshaus. Doch als Jugendlicher zeigte Richard erste Verhaltensauffälligkeiten. Und im Alter von 26 Jahren wurde er dann in die Landesheilanstalt Marburg eingewiesen. Die Diagnose lautete Schizophrenie. In der dort erhaltenen Krankenakte, die uns immer nur ein sehr einseitiges Bild von den Patientinnen und Patienten liefert, sind solche Einträge erhalten. Patient bedarf sorgfältiger Pflege. Oder bei der Arbeit ist Patient immer noch nicht zu gebrauchen. Es gelingt immer noch nicht, ihn zu einer Tätigkeit zu bringen. Er sitzt immer noch untätig herum. Anfang der 1940er Jahre verschlechterte sich Richards Zustand. Schließlich wurde er für die Aktion T4 selektiert. Der letzte Eintrag in Marburg am 28. April 1941 lautete wie folgt: Unbeteiligt und völlig uninteressiert an seiner Umwelt. Wird aus Gründen einer Neuordnung der Heilanstalten nach Scheuern verlegt. Richard kam am selben Tag aus Marburg in die Zwischenanstalt Scheuern. Direktor Todd klärte im Vorfeld solcher Belegungen durchaus auch telefonisch Fragen und Unklarheiten mit den Ursprungsanstalten ab, um eben einen reibungslosen Ablauf der Verlegung zu garantieren. Richards Familie erhielt an diesem Tag einen ausgefüllten Vordruck, der sie über die angeblich kriegsnotwendige Verlegung ihres Sohnes informierte. In der von Scheuern ausgehenden Kommunikation sollte es nach außen immer so aussehen, als handle es sich um eine ganz normale bzw. absolut notwendige Verlegung. Richard blieb nicht einmal für 3 Wochen in Scheuern. Nachdem die Transportliste der T4-Zentrale aus Berlin eingetroffen war, bereitete man sich einige Tage vor seinem Weitertransport nach Hadamar auf die bevorstehende Verlegung vor. Kleidung und Wertgegenstände wurden verpackt und die Krankenakte herausgesucht. Am 16. Mai 1941 fuhren dann Busse der gemeinnützigen Krankentransport GmbH, so nannte sich eine der Tarnorganisationen der T4, nach Scheuern und holten dort Patientinnen und Patienten ab. Unter ihnen Richard. Insgesamt waren es 83 Personen, die nach Hadamar gebracht wurden, die dann in der Busgarage waren, dort aussteigen mussten und ins Hauptgebäude geführt wurden. Sie mussten sich entkleiden, daraufhin wurde ihre Identität geprüft und sie wurden zu einer vermeintlichen Untersuchung dem Arzt vorgestellt. Diese vermeintliche Untersuchung war aber nichts anderes, als dass der Arzt sich die mitgebrachte Krankenakte angeschaut hat und anhand dieser Krankenakte eine plausible Todesursache festlegte. Nach dieser Untersuchung wurden Fotografien von den Patientinnen und Patienten angefertigt und sie wurden in den Keller gebracht und in die Gaskammer geführt. Der Arzt leitete das Gas ein. Am gleichen Tag des Transports wurden die Menschen durch geruchloses und nicht sichtbares Kohlenstoffmonoxid getötet. Ihre Leichname wurden anschließend verbrannt. Nichts blieb mehr von ihnen. Familie Hartmann hatte unterdessen am Tag von Richards Tod einen weiteren ausgefüllten Vordruck aus Scheuern erhalten. Hier beispielhaft für genau jene Verlegung vom 16. Mai 1941 zu sehen. Also man sieht, es musste einfach nur noch der Name mit Schreibmaschine eingetragen werden. Erneut habe kriegsbedingt eine Verlegung in eine andere Anstalt stattgefunden. Man wisse aber nicht genau, um was für eine Anstalt es sich handle. Wenn innerhalb von 14 Tagen noch keine Meldung eingegangen sei, solle sich die Familie doch an die gemeinnützige Krankentransport GmbH wenden, die könnten Auskunft geben. Die Nennung Hadamars wurde aus all diesen Korrespondenzen, aus den Krankenakten, aus allen Hauptbüchern konsequent rausgehalten. Erst einen halben Monat nach Richard Hartmanns Ermordung traf dann die Todesmeldung bei der Familie ein. Angeblich sei er am 4. Juni an einer aktivierten Lungentuberkulose und einem Blutsturz gestorben. Diese Angaben waren natürlich gelogen. Die T4 hatte in Hadamar tatsächlich ein eigenes Standesamt eingerichtet, das nur damit beschäftigt war, diese gefälschten Sterbeurkunden und Briefe an die Angehörigen zu schicken. Da waren das Sterbedatum gelogen, es war die Todesursache, wie wir gemerkt haben, gelogen und mitunter auch der Sterbeort gelogen. Das wurde besonders gemacht, wenn es sich um Menschen handelt, die aus der unmittelbaren Umgebung kamen, damit man die in die Irre führen konnte. Da hat man dann teilweise die Akten nach Pirna Sonnenstein geschickt, die haben wir dann ausgefüllt oder nach Hartheim, sodass es so aussah, als sei die Patientin oder der Patient gar nicht in Hadamar gestorben, sondern mehrere hundert Kilometer weg. Die Änderung des Sterbedatums hatte neben der Täuschung der Angehörigen dann noch einen weiteren Grund. Denn für diesen Zeitraum des angeblichen Aufenthaltes hat die T4 im Prinzip Geld eingestrichen von den Angehörigen, weil der Patient oder die Patientin sei ja angeblich für die Zeit noch verpflegt worden. Und somit hat sich dieses ganze System dann auch ein Stück weit selbst finanziert und bereichert. Am 24. August 1941 wurden die Morde der T4 dann wahrscheinlich sogar auf einen direkten Befehl von Adolf Hitler eingestellt. Die Aktion galt zwar als geheime Reichssache, aber es war doch einiges durchgesickert und mitunter hatte das Proteste hervorgerufen. Die Zwischenanstalten selbst wurden über diesen sehr plötzlichen Stopp telefonisch informiert. Die Patientinnen und Patienten, die eigentlich noch hätten in die Tötungsanstalt Hadamar verlegt werden sollen, blieben auf einmal da. So auch in Scheuern. Der Bezirksverband unterband Rückverlegungen und das führte zu einer massiven Überbelegung, einer sehr hohen Sterblichkeitsrate, besonders unter diesen Zwischenanstaltspatientinnen und Patienten und der Frage, wie es nun weitergehen sollte. Letztendlich bedeutete das Ende der Aktion T4 nicht ein Ende des Mordens, sondern ein Fortführen des Mordens mit anderen Mitteln. Bereits im darauffolgenden Jahr nahm der Bezirksverband die Tötung in Hadamar nun durch Medikamente, durch Vernachlässigung oder durch gezielten Nahrungsentzug wieder auf. Diese Phase wird auch dezentrale Euthanasie genannt. In dem Prozess der damit einhergehenden Rekriminalisierung des Krankenmordes kristallisierte sich Hadamar dann erneut als Tötungszentrum heraus. Hier starben zwischen 1942 und 1945 noch einmal 4.400 Menschen. Daneben wurde dann auch in der Anstalt im Rheingau, dem Eichberg und auf dem Kalmhof in Idstein gemordet. Und zwar im Rahmen der Kindereuthanasie. Die Kindereuthanasie war neben der Aktion T4 das zweite zentral gesteuerte Mordprogramm. Es war ebenso von der Tarngesellschaft organisiert, dem Reichsausschuss zur wissenschaftlichen Erfassung von schweren Erb- und anlagebedingten Leiden. Zwischen 1940 und 1945 wurden in über 30 sogenannten Kinderfachabteilungen zwischen 5.000 und 10.000 Kinder und Jugendliche durch überdosierte Medikamente und Spritzen ermordet, weil sie als behindert galten. Auch dieses Mordprogramm funktionierte über ein Meldebuch- und Gutachtersystem. Auch wenn Scheuern nicht direkt zu einem Tatort der dezentralen Euthanasie und der Kindereuthanasie wurde, übernahm die Anstalt in dieser Phase der Verbrechen im Prinzip erneut die Funktion einer Zwischenanstalt, denn von hier aus gingen wieder Transporte ab. Zwischen 1943 und 1945 wurden noch einmal mindestens 850 Erwachsene, Kinder und Jugendliche in die Tötungsanstalt Hadamar und auch besonders auf den Kalmhof in Idstein deportiert und dort ermordet. 1942 kam es zunächst zu noch keinen nennenswerten Verlegungen von Scheuern weg. Allerdings verengte sich auf Betreiben Bernotats die Ausrichtung der Anstalt und das hatte Konsequenzen. Der Fokus sollte jetzt auf den Erziehungs- und Arbeitsfähigen liegen. Das bedeutete im Umkehrschluss, dass Menschen, die einen höheren Pflegeaufwand hatten, die pflegeintensiv waren und die als bildungsunfähig galten, in den folgenden Jahren immer weiter an den Rand gedrängt wurden und wesentlich anfälliger für eine Selektion waren. Zeitgleich müssen von der Anstalt Scheuern eben auch Meldungen an den sogenannten Reichsausschuss im Rahmen der Kindereuthanasie gegangen sein. Also es waren regelmäßig SS-Ärzte vor Ort und auch die ärztliche Leitung des Kalmhofs, wo so eine Kinderfachabteilung war. Das heißt, diese Meldungen müssen auch hier zum Alltag gehört haben. Dazu gehört, und das lässt sich wirklich nicht unterschätzen, ab 1942 hat das Kriegsgeschehen einen massiven Einfluss auf solche Verlegungen. Durch den Luftkrieg und die zunehmende Beschlagnahmung von Anstaltsraum eben von der Wehrmacht, zum Beispiel zu Lazarettzwecken, so übrigens auch in Scheuern, kam es zu großen Sammeltransporten und Verschiebungen der Psychiatriepatientinnen und Patienten. Sie wurden schlichtweg aus ihren Anstalten verdrängt. Und diese internen und externen Gründe sind auch in Scheuern eben Auslöser für die jetzt ab 1943 folgenden Verlegungen und Transporte. Zwischen dem 7. und 12. Januar 1943 wurden die Verlegungen in die Tötungsanstalt Hadamar wieder aufgenommen. Die ersten, die man verlegte, waren die hängen gebliebenen Zwischenanstaltspatientinnen und Patienten, die ja schon von der T4 selektiert worden waren. Ein erster Transport in die Kinderfachabteilung in Idstein am Kalmhof erfolgte dann im Februar. 17 Kinder wurden dorthin gebracht und im anstaltseigenen Krankenhaus ermordet. Bis Kriegsende wuchs die Zahl auf über 90. Anfang Februar erhielt die Anstalt in Scheuern außerdem eine weitreichende Weisung des Bezirksverbandes. Bernotat verlangte vom Direktor Todt die, Zitat, baldige Übersendung einer Liste all derjenigen geisteskranken Personen, die nicht als arbeitsfähig gelten und zur Verlegung in eine andere Anstalt in Frage kommen. Zitat Ende. Die im Februar erstellte Liste zog 6 Transporte nach sich im gleichen Monat. Über 170 Pfleglinge wurden im Februar in die Tötungsanstalt Hadamar verlegt. Und zu diesen Personen zählten viele als bildungsunfähig und nicht arbeitsfähig eingestufte Kinder. Eines dieser Kinder war Paula Hör. Paula Hör wurde am 2. August 1934 in Darmstadt geboren. Laut ihrer Krankenakte kam sie wegen schlechter häuslicher Verhältnisse in Fürsorgeerziehung. Und schließlich dann 1940 in die Heilerziehungs- und Pflegeanstalt Scheuern. Bei der Aufnahme wurde sie als zutraulich, doch auch etwas schüchtern bezeichnet. Im Mai 1942 teilte die Anstalt dem Darmstädter Jugendamt dann mit, dass Paula körperlich im Allgemeinen gesund sei, sie habe jedoch häufig Schwindelanfälle, die dazu führten, dass die geistige Fähigkeit des Kindes nachließe. Deshalb habe man einen Beschulungsversuch aufgegeben. Aufgrund ihrer Anfälle benötige sie außerdem eine ständige Beaufsichtigung. Wenn Sie jetzt mitgehört haben, das waren alles Selektionsgründe. Schließlich wurde Paula für die Verlegung nach Hadamar ausgewählt. Sie kam am 18. Februar 1943 mit 28 weiteren Personen in der Tötungsanstalt an. In Hadamar waren die Tötungen während der dezentralen Phase sehr viel mehr in den Anstaltsalltag integriert. Also nach außen hin sah das so aus, als wäre es eine ganz normale Anstalt mit ganz normalem Anstaltsbetrieb. Intern eröffnete sich jedoch ein anderes Bild. Die meisten Patientinnen und Patienten starben 14 Tage nach ihrer Ankunft in Hadamar. Wenn nicht durch die dort herrschenden menschenunwürdigen Bedingungen, dann durch die gezielte Vergabe von Spritzen und Medikamenten. Die Entscheidung zur Ermordung traf in dieser Zeit der Anstaltsarzt Dr. Adolf Wallmann. Es gab morgendliche Konferenzen, wo ihm Oberpfleger und Oberschwester eine Liste mit möglichen Todeskandidatinnen und Kandidaten vorlag. Und nachdem sich Wallmann dann die Krankenakten der Person angeschaut hatte, entschied er von Fall zu Fall. So auch bei Paula Hör. Nachdem die Todesursache dann im Vorfeld festgelegt wurde, war der nächste Schritt, die Angehörigen, in dem Fall Paulas Vater, zu informieren. Und zwar über einen angeblich schlechten Gesundheitszustand. Anschließend wurden direkt die tödlichen Medikamente verabreicht. Sehr geehrter Herr Hör, hieß es in dem Brief vom 24. März, da Ihre Tochter Paula ist an Darmkatarrh erkrankt. Da Herzschwäche besteht, ist Lebensgefahr nicht ausgeschlossen. Besuch ist gestattet. Der Besuch war zwar gestattet, allerdings folgte die Todesmeldung häufig so knapp auf diese erste Nachricht, dass es den Angehörigen gar nicht möglich war, überhaupt vor Ort zu sein. Paula Hör starb einen Tag später, am 25. März 1943, im Alter von 8 Jahren. Angeblich an der bereits angekündigten Darmentzündung. Aufgrund von Zustellungsproblemen erfuhr Paulas Vater erst eine Woche später vom Tod seiner Tochter. Wir müssen Ihnen, so die Anstalt, heute die traurige Mitteilung machen, dass Ihr Kind Paula am 25.03.1943 in der hiesigen Anstalt verstorben ist. Die Beerdigung fand auf dem hiesigen Friedhof statt. Der hier erwähnte Anstaltsfriedhof war 1942 und bis 1945 der Ort, an dem die ermordeten Menschen in Massengräbern verscharrt wurden. Das Krematorium war nicht mehr da zu diesem Zeitpunkt. Und zu Tarnungszwecken, man sieht es hier an dem Bild relativ gut, waren diese Massengräber als Einzelgräber getarnt. Im Laufe des Jahres 1943 kam es zu 12 weiteren Verlegungen von Scheuern nach Hadamar oder auf den Kalbenhof. Insbesondere Transporte aus luftkriegsgefährdeten Gebieten erreichten nun regelmäßig die Anstalt, zum Beispiel aus Münster, aus Düsseldorf, aus Mönchengladbach oder Hamburg. Die Patientinnen und Patienten wurden nach einem bis teilweise 4 Monaten Aufenthalt in Scheuern entweder auf Weisung des Bezirksverbandes oder auf Weisung des Reichsausschusses in die Tötungsanstalten verlegt. Von Scheuern aus hatte man wegen dieser Verlegung immer wieder Kontakt zu Angehörigen. Auf den ersten Blick ging es dabei um Banales wie das Zusenden von Paketen oder von Kleidungsstücken oder von Kleider- und Seifenmarken. Dahinter verbarg sich aber erneut die Mitwirkung bei der Verschleierung der Verbrechen. Immer wieder war der Direktor nun auch mit den Ängsten, dem Unverständnis und mitunter der Wut der Familien über die Verlegung insbesondere nach Hadamar konfrontiert. Denn das Wissen um die Gefährlichkeit dieses Verlegungsstils schien durchgesickert zu sein. So beispielsweise auch bei der Familie von Günther Paulsen. Günther Paulsen wurde am 15. November 1915 in Köln geboren und kam mit einer kognitiven Behinderung auf die Welt. Deswegen war er dann auch ab 1922 auf dem Kalbenhof in Idstein untergebracht. In der Krankenakte wurde 1942 dann festgehalten, dass er körperlich und geistig ständig zurückfalle. Er kam dann im März 1943 auf den Kalbenhof. Er kam im März 1943 nach Scheuer. Die Eltern wurden erst fast einen Monat später nach dieser Verlegung von Innstein aus über die Verlegung nach Scheuer informiert. Und zwei Tage nach der Information an die Eltern wurde Günther dann schon wieder von Scheuer nach Hadamar verlegt, angeblich aus Gründen des Platzmangels. Sofort wandte sich der Vater an den Direktor von Scheuer. Er schrieb, mit dem Gedanken an die Verlegung nach Hadamar vermögen wir uns nicht zu befreunden. Er fragte, ob man Günther nicht zurück nach Scheuer bringen könne. Dort antwortete der Familie, dass er zwar dem Wunsch auf Wiederaufnahme gerne entsprechen würde, er sei aber zu seinem Bedauern nicht in der Lage, da die Anstalt in eine Fürsorgeeinrichtung umgewandelt worden sei und er deshalb Pfleglinge von der Zitatart ihres Sohnes nicht mehr aufnehmen dürfe. Gemeint war damit, dass Günther Paulsen laut seiner Akte als nicht arbeitsfähig galt. Und in Scheuern waren zu diesem Zeitpunkt, wenn es sich um erwachsene Pfleglinge handelte, eben diejenigen, die in dem Lazarett arbeiten konnten oder die in der Anstalt gearbeitet haben und den Betrieb quasi damit auch aufrechtgehalten haben. Für Menschen wie Günther war 1943 in Scheuern kein Platz mehr. Die im Mai 1943 dann erfolgten Bemühungen des Vaters, Günther aus Hadamar rauszuholen und ihn nach Bethel in der Nähe von Bielefeld überweisen zu lassen, scheiterten. Und Günther starb dann im Juni 1943 im Alter von 27 Jahren in Hadamar. In den letzten Kriegsjahren verschärfte sich die Situation in den Anstalten des Bezirksverbandes noch einmal. Die meisten Einrichtungen waren in großen Teilen von der Wehrmacht beschlagnahmt und die noch verbliebenen Pfleglinge litten an Kälte, an Hunger, an medizinischer Unterversorgung. Es fehlte im Prinzip an allem. In Scheuern kam es schließlich Mitte 1944 zur Maximalausdehnung des dort untergebrachten Lazaretts und damit einhergehend nochmal massenhaft Sammeltransporte auf den Eichberg, besonders nach Hadamar und nach Rittstein. Unter den Deportierten waren auch die beiden Brüder Reinhold und Wilhelm, genannt Willi Decker. Zum Zeitpunkt ihrer Verlegung waren sie 28 und 26 Jahre alt. Also Reinhold da auf der linken Seite, der größere, das ist übrigens auch eher daneben auf dem Einzelfoto. Die beiden haben 14 Jahre in Scheuern gelebt. Scheuern war ihr Zuhause. Sie hatten die dortige Anstaltsschule besucht, waren später in dem zur Anstalt gehörenden Hof Langau und Hof Mauch untergebracht. Willi galt als eher der Zurückhaltende von den beiden, der ruhigere Bruder, Reinhold hingegen als der Aktive, der zum Beispiel begeistert Fußball spielte. Auf Hof Mauch kümmerte sich Reinhold dann auch um die Kühe und den Stall und in der Krankenakte dazu heißt es dann, D. ist immer guter Laune, sagt, es gefalle ihm dort. Ein paar Zeilen darunter steht dann geschrieben, dass er sogar die Nachtwache übernehme und voller Stolz die Hühner der Anstalt vor einem Fuchs verteidige, der sich des Öfteren gezeigt habe. Übrigens, das Bild, was er da gemacht hat, das Fotografie-Session, die es da gab, da steht dann auch in der Akte, dass er das besonders toll fand und es ihm sehr viel Spaß gemacht hat, zu posieren für diese Fotos. Als Scheuern dann aber primär zum Lazarett umgewandelt wurde, mussten sie ihr Zuhause verlassen. Sie kamen nach Hadamar. 4 Monate später waren sie tot. Willi starb am 5. Januar und Reinhold am 22. Januar 1945, also vor ein paar Tagen, vor 80 Jahren. Ihre Mutter versuchte nach der Meldung über Willis Tod in Hadamar Verantwortliche zu erreichen, ohne Erfolg. Verzweifelt schrieb sie daraufhin am 27. Januar nach Scheuern, wo ihre Jungen ja sehr lange gelebt hatten. Vom Tod Reinholds wusste sie zu diesem Zeitpunkt noch nichts. Ich möchte meinen Vortrag mit ihrem Brief und der Antwort aus Scheuern schließen. Sie zeigen die Gefühle der Ohnmacht der Angehörigen auf der einen Seite. Sie zeigen aber auch die Mithilfe bei der Anstalt, bei der Verschleierung bis zuletzt. Eine Mithilfe, die oft bestimmt nicht gewollt war. Man hat in Scheuern durchaus seit der Aktion T4 immer wieder versucht, Pfleglinge auf verschiedene Weise auch zu schützen. Letzten Endes hatte man sich aber von einem menschenverachtenden System einspannen lassen und damit jahrelang zu einem reibungslosen Ablauf der Transporte in den Tod beigetragen. Frau Decker an Direktor Trott, 27. Januar 1945. Sehr geehrter Herr Direktor, ich möchte mal bei Ihnen anfragen, was eigentlich mit meinem Sohn Willi passiert ist. Gestern bekam ich von Hadamar in einem Briefumschlag ein kleines Zettelchen zugesteckt. Da stand nichts drauf, als dass mein Sohn Wilhelm am 5.1. gestorben ist. Beisetzung hat bereits stattgefunden. Nicht einmal, was ihn geholt hat oder ob er überhaupt krank war. Ich denke doch, dass man die Eltern in Kenntnis setzen kann, wenn ihr Sohn krank ist. Ich wäre doch sicher zu meinem Sohn gefahren und wenn ich die halbe Strecke zu Fuß hätte gehen müssen. Ich habe es geahnt, als meine Jungs nach Hadamar gekommen sind. Da sagte ich gleich zu meinem Mann, jetzt wird es nicht mehr lange dauern, da ist einer tot von den beiden. Aber ich gehe der Sache auf den Grund und sollte es 3 Jahre dauern. Mein Sohn Reinhold stirbt nicht da. Sobald ich weg kann, hole ich ihn ganz nach Hause. Schreiben Sie mir doch bitte, was da vorgefallen ist und wie es meinem Sohn Reinhold geht. In der Hoffnung, dass Sie mir doch Bescheid schicken, verbleibe ich Ihre tief traurige Frau Decker. Der Brief wurde am 13. Februar sofort nach Hadamar eingeleitet. Er kam dort auch wenige Tage später an. Gleichzeitig antwortete Karl Trott: Frau Decker. Geehrte Frau Decker, Ihr Einschreibebrief ist erst heute hier eingegangen. Leider kann ich Ihnen keine Auskunft darüber geben, wie es Reinhold geht, da ich mit Hadamar keine Verbindung habe. Infolgedessen weiß ich auch nicht, was Wilhelm gefehlt hat. Wenn Sie auf Ihre Anfrage von Hadamar keine Auskunft bekommen, dann liegt das vermutlich daran, dass Ihre Briefe dort nicht oder nur mit großer Verspätung ankommen. 1,5 Monate nach dieser Antwort wurde die Anstalt Hadamar von der US-Armee befreit und die nationalsozialistische Euthanasie an diesem Ort beendet. Sie hatte über 14.400 Menschen das Leben gekostet. Diese Menschen wurden getötet, weil sie innerhalb der NS-Ideologie und auch für die Weiterführung dieses Krieges als Ballast, als minderwertig, als lebensunwert galten. Es waren Menschen wie Richard Hartmann, Paula Höhr, Günther Paulsen oder Willi und Reinhold Decker. Menschen mit eigenen Träumen, Ängsten und Interessen. Ihre Biografien führen uns direkt vor Augen, wie eine Gesellschaft aussieht, die radikal ausgrenzt, die Menschen ihre Individualität abspricht und ihnen ihre Würde und schließlich ihr Leben nimmt. Ich spreche jetzt für mich, aber ich denke auch für alle, die heute hier sind, in so einer Gesellschaft möchte ich nicht leben. Gerade deshalb ist es mir wichtig, die Geschichten von Richard, Paula, Günther, Willi und Reinhold zu erzählen und weiterzutragen. Deshalb ist es grundsätzlich wichtig, laut zu sein gegen Stimmen des Hasses und der Hetze. Gegen Stimmen, die eine Ausgrenzung von Menschen fordern, weil sie vermeintlich anders sind. Denn wir alle sind Gesellschaft. Und wir alle sind damit in der Verantwortung, sie so zu gestalten, dass jeder Mensch in seiner Individualität und in seiner Einzigartigkeit respektiert und geachtet wird. Vielen Dank.
Eine Wucht war dieser Vortrag von Lisa Kaspari heute Abend und mir vom Hörlokal war es wichtig, diesen Vortrag in seiner vollen Länge verfügbar zu machen und sie mitzunehmen in diese Zeit, die so unvorstellbar nah und so unvorstellbar grausam ist. Wir sind inzwischen hochgegangen in die Stadtbibliothek, wo die Ausstellung der Stiftung Scheuern zu sehen ist. Was Sie im Hintergrund hören, das sind die 3 Lahn-Sinfoniker, die uns heute mit 3 Stücken auf der Bühne begeistert haben. Den Bruch mit der Menschlichkeit, den stellen die Musiker auch jetzt im Hintergrund dar. Musik, die brüchig ist, sehr geräuschhaft, frei improvisiert, manchmal auch hässlich. Eben keine Konzertmusik als Begleitung, um in diese Ausstellung zu gehen. Ja, und hier oben sehen wir dann eine Zeitreise durch die 175 Jahre der Stiftung, von den Anfängen bis heute. Dargestellt mit vielen Bildern aus all den hellen und auch den dunkleren Jahren, mit den Menschen, die diese Jahre prägten und es auch heute noch tun. Sehr sehenswert und mit sehr viel Arbeit und Leidenschaft von der Marketingabteilung der Stiftung Scheuern zusammengestellt. Ich stehe hier mit Manuela Nörtershäuser, Kommunikation und Fundraising in der Stiftung Scheuern, jetzt in ihrer Ausstellung, die Sie ja, glaube ich, einige Wochen, vielleicht sogar Monate vorbereitet haben. Wie wurden die Ausstellungsstücke denn für die Ausstellung überhaupt ausgewählt? Was gab es da für Auswahlkriterien?
Wir sind gestartet mit dem Ansatz, dass wir insbesondere die NS-Zeit, also wie es Herr Biesken eben in der Eröffnung auch gesagt hat, dass wir die NS-Zeit nochmal beleuchten wollten, was uns aufgrund unserer Archivlage auch sehr gut möglich ist. Haben dann aber schnell gemerkt, dass das doch auch ein zu kleiner Ausschnitt von 175 Jahren Stiftung Scheuern ist. Und dann haben wir eben nach hinten und nach vorne geguckt, was gibt es noch. Natürlich auch auf dem Hintergrund, was ist leistbar, weil wir alle zugegebenermaßen keine gelernten Archivare und auch keine Museumspädagogen sind. Was wir auf diesem Hintergrund auswählen können, um die Geschichte der Stiftung zu dokumentieren mit dem Schwerpunkt NS-Zeit.
Was waren für Sie die größten Herausforderungen bei der Recherche?
Das in eine gewisse Reihenfolge zu bringen und vor allem für die letzten 25 Jahre der Stiftung Scheuern, also die Zeit zwischen 2000 und 2025, eine Auswahl zu treffen von den vielen Dingen, die in diesem Vierteljahrhundert passiert sind.
Haben Sie denn ein Exponat, ein Bild vielleicht, was Ihnen ganz besonders am Herzen liegt?
Es fällt mir schwer, mich auf eins zu konzentrieren, aber jetzt im Nachgang auch zu dem Fachvortrag, den wir gehört haben, sind es eigentlich die Biografien der Menschen, die so ein jähes Ende gefunden haben.
Und jetzt haben wir auch Gelegenheit, selbst zu sprechen mit Lisa Kaspari, die als pädagogisch-wissenschaftliche Mitarbeiterin der Gedenkstätte Hadamar den Vortrag für uns vorbereitet hat. Erst einmal ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Vortrag. Ich glaube, es gab niemanden heute im Saal, der nicht mit den Tränen kämpfen musste. Das war wirklich sehr, sehr eindrücklich, vor allen Dingen, weil Sie die persönlichen Geschichten einiger Bewohner und Bewohnerinnen auch so plastisch einfach dargestellt haben. Was kann denn die heutige Gesellschaft aus den Verbrechen der NS-Zeit im Umgang mit Menschen mit Behinderungen lernen?
Ich glaube, das, was wir uns bewusst machen können und was uns diese Geschichte zeigt, ist, was passiert, wenn diese Werte kippen, wenn ein Miteinander kippt, wenn wir die Werte, die sei es in unserem Grundgesetz festgehalten sind oder die wir für unser persönliches Miteinander hochhalten, wenn das kippt, wenn das außer Acht gelassen wird und wenn Menschen ausgegrenzt werden, weil sie nicht so viel leisten können, weil sie nicht so aussehen wie wir oder wegen vielfältigen Gründen. Das ist immer so ein Moment, wo ich mir denke, da muss man aufhorchen, weil die Geschichte uns ganz genau zeigt, was passiert, wenn das, wie gesagt, kippt und wenn diese Menschen verfolgt und ausgegrenzt werden. Und deshalb ist Geschichte und auch die Auseinandersetzung damit so wichtig, weil sie führt uns vor Augen, was wir eigentlich heute haben und was wir hochhalten sollen und was für einen Wert diese Demokratie und unser Zusammenleben und die Vielfalt eigentlich hat.
Sie haben ja jetzt wirklich sehr intensiv in die Geschichte reingeschaut und auch in die Verbindungen zwischen der Stiftung Scheuern und Hadamar. Wie lange haben Sie daran gesessen? Wie lange haben Sie sich vorbereitet auf diesen Vortrag heute Abend?
Man muss dazu sagen, ich bin jetzt schon ein paar Jahre in dem Thema drin. Deshalb war jetzt so die grundsätzliche Vorbereitungszeit für mich ungefähr einen Monat. Also ich habe mich mit den Quellen zu Scheuern nochmal spezifisch auseinandergesetzt. Das Archiv hier hat unglaublich spannende Quellen, Briefe von Angehörigen, aber auch eben von dem Bezirksverband, die in vielen anderen Einrichtungen zerstört wurden kurz vor Kriegsende. Die sind hier erhalten geblieben. Das heißt, ich habe mich in diese Quellen reingegraben, habe mich in die Literatur eingegraben, die da ist, eben auch von Frau Veri, die hier ja Anfang der 2000er relativ viel mitgeforscht hat, aber auch Peter Sandner, der sehr viel zum Bezirksverband geforscht hat. Und das war so, ja, mein letzter Monat. Und dann natürlich auch die in Hadamar erhaltenen Krankenakten der Ermordeten, die sind ja dort für die Zeit von 42 bis 45 noch erhalten. Und ja, mit denen habe ich mich dann auch beschäftigt, habe Briefe transkribiert, habe mir diese Akten angeschaut und versucht, da die Lebensgeschichten rauszuziehen von den Personen.
Wie kamen Sie darauf, genau diese Lebensgeschichten auszusuchen? Also gab es da bestimmte Punkte, wo Sie gesagt haben, deshalb wähle ich diese Person jetzt aus?
Also auf der einen Seite ist ein Grund für die Auswahl, dass ich was habe. Also das ist keine Selbstverständlichkeit, dass es zu diesen Menschen noch was gibt. Also vor allem, wenn wir jetzt die Aktion T4 uns anschauen, da sind ja noch nicht mal alle Akten erhalten von den über 70.000 Ermordeten aus dieser Zeit. Und da ging es für mich im Prinzip darum, was habe ich, mit was kann ich arbeiten, und habe daraus dann eben die Lebensgeschichte von Richard Hartmann erzählt. Aber bei unserem großen Fundus, den wir haben für gerade die dezentrale Euthanasie, da hängt es dann manchmal auch an so bestimmten Punkten, die ich mit einer Biografie zeigen will. Also was sind Verlegungsgründe, wie haben Angehörige reagiert, zum Beispiel welche Briefe sind erhalten. Wir haben sehr oft keine Ego-Dokumente in den Akten drin. Das heißt, es ist manchmal ziemlich schwer herauszulesen, wer waren diese Personen eigentlich. Aber in dem Moment, wo wir da Korrespondenzen mit den Familienmitgliedern drin haben, wo vielleicht eigene Sachen mit drin sind, wo Fotografien drin sind, in den Momenten können wir uns den Personen viel, viel besser nähern. Und aus diesem Grund habe ich dann zum Beispiel auch die ausgewählt, die ich heute vorgestellt habe, weil die eben ja, genau diese Schätze in den Akten drin hatten.
Sie haben am Ende Ihres Vortrages ja den Brief einer Mutter eines Bewohners vorgelesen, und da hatte ich spätestens da das Gefühl, es nimmt Sie auch persönlich sehr mit und Sie müssen da auch kämpfen, obwohl Sie das sicherlich schon sehr oft in ähnlicher Form auch vorgetragen haben. Was treibt Sie denn persönlich an, sich so intensiv mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen?
Ich glaube, na, das hat bei mir schon sehr früh angefangen, tatsächlich während dem Studium, weil ich in Hadamar, wo ich jetzt arbeite, damals Führung gegeben habe, Workshops gegeben habe, und das Thema mich seitdem tatsächlich nicht mehr losgelassen hat, einfach weil ich gemerkt habe, es wissen viel zu wenig Menschen darüber, was eben mit Personen passiert ist, die eine Behinderung hatten, die eine psychische Erkrankung hatten während der Zeit des Nationalsozialismus. Und wie schnell diese Verfolgung ging und wie bereitwillig Menschen mitgemacht haben dabei. Und weil mir auch relativ schnell klar geworden ist, wir grenzen heute auch noch ziemlich viel aus, wenn Menschen nicht genug leisten, wenn sie mehr Aufwand brauchen. Also ich glaube, das beschäftigt dann die, die damit auch zu tun haben, relativ viel. So, wie viel darf ein Mensch kosten? Wie viel darf Pflege kosten? Wie viel Aufwand darf jemand heutzutage haben? Wie viel muss jemand leisten? Und ich glaube, allein aus diesem Gefühl heraus, okay, das sind Geschichten, die sind noch nicht erzählt worden, die will ich erzählen. Und auf der anderen Seite auch aus dem Gefühl heraus, das ist heute noch aktuell. Das ist zwar nicht in dem Rahmen jetzt aktuell, aber es ist trotzdem noch aktuell. Daraus kam so dieser Antrieb und daraus kommt für mich auch heute noch immer der Ansporn, weiter darüber zu berichten und von diesen Menschen zu erzählen, die wirklich ja auch jahrelang verdrängt wurden in unserer Erinnerungskultur. Also eigentlich sollte letztes Jahr die Opfer der Zwangssterilisation und der NS-Euthanasie aufgenommen werden in die Reihe der Verfolgten des Nationalsozialismus. Das ist dann nicht mehr passiert. Also die sind immer noch nicht Teil der Verfolgtengruppe offiziell. Und das ist einfach was, wo ich mir denke, das muss sich eigentlich ändern. Also das ist zwar jetzt 80 Jahre her, aber es ist erst 80 Jahre her. Und Stimmen, die Ähnliches fordern, werden immer lauter. Also deshalb ist mir das wirklich ein ganz wichtiges Anliegen.
Das hat man sehr gespürt. Vielen, vielen Dank für das Interview und vor allen Dingen auch für Ihren sehr persönlichen Appell, was das jetzt und was die Zukunft betrifft. Ja, Sie hören es, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das Interesse an der Ausstellung hier im Günther-Leifert-Kulturhaus ist groß. Es sind viele Menschen gekommen, die sich jetzt ganz in Ruhe die Ausstellungsstücke, die Bilder, die ganze Geschichte der Stiftung Scheuern anschauen. Und einer von ihnen ist Stadtbürgermeister Manuel Liguri. Manuel, die Stiftung Scheuern hat in Nassau eine lange Geschichte. Wie wichtig ist dir persönlich und der Stadtverwaltung, dass diese Geschichte gerade mit Blick auf die NS-Zeit aufgearbeitet und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird?
Ja, die Stiftung Scheuern ist ein großer Teil der Stadt Nassau und den wir alle sehr lieben. Und wir haben eine sehr gute Beziehung zur Stiftung Scheuern als Stadt Nassau. Und ich finde es froh und bin dankbar, dass ich auch Schirmherr dieser Veranstaltung heute Abend hier sein darf. Und das zeigt die gute Zusammenarbeit mit der Stiftung Scheuern und der Stadt Nassau und zeigt auch die Wichtigkeit der Stiftung Scheuern. Und die Veranstaltung heute war wirklich sehr, sehr würdig und hat nochmal einen ganz tiefen Einblick in die Vergangenheit auch der dunklen Jahre der Stiftung Scheuern gezeigt und hat uns aber auch gezeigt, wie wichtig es der Stiftung Scheuern selbst ist, diese Aufarbeitung auch immer wieder zu reflektieren und auch in die Bevölkerung hineinzutragen.
Die Stadt Nassau war ja auch zuletzt sehr rührig und bemüht, als es um die Aufarbeitung der Rolle von Günther Leifheit zu NS-Zeiten ging. Kannst du uns da auf den neuesten Stand bringen?
Ja, also wir haben eine Studie über Günter Leifheit beauftragt. Ein Bonner Universitätsprofessor, Joachim Scholtisek, wurde beauftragt und soll die Geschichte von Ingeborg und Günter Leifheit nochmal für uns aufarbeiten und auch für uns greifbar machen. Denn wir alle sind keine Historiker und uns fehlt so ein bisschen die Einordnung des Ganzen. Auch das, was der Herr Holler uns durch seine Studie mitgegeben hat. Und da ist für uns einfach noch mal wichtig, das Ganze in den Gesamtzusammenhang, in den Gesamtkontext einzuarbeiten und aufzuarbeiten, dass wir auch als Stadt verstehen, was für eine Rolle hatte er denn tatsächlich gespielt und wie müssen wir das denn geschichtlich einordnen.
Jetzt hier heute Abend, gab es für dich einen Moment, der dich besonders berührt hat im Vortrag von Frau Kaspari oder jetzt auch hier in der Ausstellung?
Also insgesamt hat mich der Vortrag von Frau Kaspari sehr berührt. Sie hat wirklich nachvollziehbar die Jahre geschildert, von den 33er Jahren bis 45, wie sich die Anstalt, damals hieß sie ja so, auch verändert hat, als Zwischenanstalt genutzt wurde und wie das auch ein Rädchen im System war, damit einfach diese NS-Ideologie umgesetzt werden konnte. Und das hat sie sehr gut und sehr anschaulich nachvollziehbar dargestellt und für uns ist das schon ein hartes Kapitel und nicht einfach zu verarbeiten.
Ich danke dir sehr.
Gerne.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, so langsam wird es etwas ruhiger hier in der Ausstellung. Vielleicht hören Sie es im Hintergrund. Und wir haben jetzt noch die Gelegenheit, mit dem Vorstand der Stiftung Scheuern über das Jubiläumsjahr wie auch über die Gedenkstunde und die Ausstellung hier zu sprechen. In Form von Gerd Biesken, dem theologischen Vorstand, sowie Bernd Feix, pädagogischer Vorstand, und Jürgen Schlepper, dem kaufmännischen Vorstand. Herr Biesken, ich habe eben gesehen, Sie waren durchaus berührt von dem Vortrag von Lisa Kaspari. Ich glaube, wir alle waren das. Wie verarbeitet die Stiftung Scheuern ihre historische Rolle während der NS-Zeit? Und welche Bedeutung hat auch die christliche Verantwortung in diesem Kontext?
Wir halten wach ein Bewusstsein dafür, dass zu unserer langen Geschichte auch ein sehr dunkles Kapitel gehört. Und dieses Wachhalten ist notwendig, damit man auch ausbildet ein angemessenes Verständnis von Menschsein. Und für uns in einer diakonischen Einrichtung hat das nach wie vor eine ganze Menge mit einem christlichen Menschenverständnis zu tun, dass nämlich Menschen einen gleichen Wert, ist schon das falsche Wort, eine gleiche Würde verdienen, egal wie beeinträchtigt oder mit unseren Vokabeln behindert oder gehandicapt oder was sie denn sind oder nicht. Das ist im Kern das, worum es geht.
Wie kann denn der Glaube dabei helfen, die Verbrechen der Vergangenheit vielleicht auch zu verstehen und gleichzeitig aber Hoffnung und Orientierung auch für die Zukunft zu finden?
Der Kern des, nenne ich mal ein Synonym vielleicht für Glauben, des Evangeliums ist, das heißt nämlich das Wort Evangelium, heißt frohe Botschaft. Und der Kern meint, du Mensch bist ein geliebtes Wesen, du bist gewollt von Anfang an. Und wenn man das mal durchbuchstabiert, was das für unser Miteinander leben und für unser Miteinander arbeiten im Guten heißen darf, dann ist da viel Freiheit, da ist viel Ermutigung. Man würde heute sagen, das ist auch eine Form von Empowerment, wie wir miteinander umgehen möchten. Und das, finde ich, ist da festgehalten. Und das im Alltag durchzubuchstabieren, ist eine Frage des Tuns, des schlichten Tuns und Ausdruck dessen, wie wir uns freundlich und wertschätzend als Menschen begegnen. Gleich auch, natürlich, so ein großer Organismus braucht eine Hierarchie. Es gibt auch Menschen, die haben ein höheres Maß an Verantwortung als andere, richtig. Die werden auch besser bezahlt, alles richtig. Und zugleich ein Bewusstsein dafür wachzuhalten, dass wir jeweils einander brauchen in einer Dienstgemeinschaft, wo jeder seinen Beitrag zu dem Gelingen dieses Werkes beitragen möchte und auch darf.
Vielleicht darf ich Sie zum Abschluss fragen, was Sie persönlich am meisten berührt hat heute Abend in dem Vortrag oder auch in der Ausstellung hier.
Ich muss gestehen, dass ich einige Details dessen, was Frau Kaspari als Historikerin auch noch mal aufgearbeitet hat, auch nicht wusste. Und da sie es an wirklichen Beispielen aus dem Leben mit Namen, mit Gesichtern, mit Bildern festgemacht hat, ich musste schlucken. Es war auch beklemmend. Es war für mich beklemmend und ich musste einfach da mal... Menschenskinder, so ist mit Menschen umgegangen worden, die sind umgebracht worden und das ist hier bei uns damals passiert. Im Übrigen, ich wollte das eben nicht sagen, vor 2,5 Jahren habe ich beerdigt eine alte Dame bei uns, die genau noch an diese Zeit Erinnerungen hatte. Die war Jahrgang 1935, die war 1941 als kleines Mädchen zu uns gekommen und die konnte noch erzählen davon, wie das war, als diese grauen Busse bei uns auf den Hof fuhren und man sich verstecken musste oder was auch immer, alles Angst geprägt war. Das hat damit was zu tun.
Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen Dank. Bitte.
Jürgen Schlepper vom kaufmännischen Vorstand der Stiftung ist auch hier dabei. Herr Schlepper, welches Exponat oder welcher Moment hier an dem heutigen Abend hat Sie denn persönlich besonders berührt?
Ja, es war ganz klar der Vortrag von Frau Gaspari, die, wie eben Pfarrer Bieskind schon gesagt hat, das sehr eindrücklich dargestellt hat mit den Personen, die damals betroffen waren. Und das ist schon... Mich schüttelt es sozusagen immer noch, wenn ich jetzt noch dran denke. Und es ist wichtig, dass wir das lebendig halten. Und wir haben ja gerade heute in der Zeitung, oder vielleicht war es auch gestern in den Nachrichten, 10% der Menschen, das hat Pfarrer Bieskind ja eben auch schon erwähnt, können mit dem Thema gar nichts mehr anfangen. Ja, die wissen gar nicht, was passiert ist. Und das ist einfach wichtig, dass wir das weiter lebendig halten. Ja.
Danke Ihnen. Daneben stehen Sie, Bernd Falks, pädagogischer Vorstand der Stiftung Scheuern. Sie haben eben im Vorgespräch anlauten lassen, dass Sie auch eine persönliche Verbindung zu diesem Thema haben und bereit wären, uns da ein bisschen Einblicke reinzugeben.
Ja, sehr gerne. Ich bin erstmal dankbar, dass die Stiftung Scheuern nicht erst heute und zum Jubiläum die Aufarbeitung dieses dunklen Kapitels betreibt und voranbringt und das Gedenken aufrechterhält, sondern dass das viele Jahre und Jahrzehnte auch schon andauert. Und bevor ich jetzt noch kurz auf die Frage antworte, einfach noch eine Bemerkung. Ich habe heute Abend viel erfahren, auch nochmal über die Rolle von Karl Todt als Direktor dieser Stiftung und bin bestärkt darin, dass wir damals die Entscheidung getroffen haben, dass Haus Lahnberg umzubenennen, wieder in den ursprünglichen Namen. Und zu der persönlichen Geschichte, was mich umtreibt, ist einfach, dass die Cousine meiner Großmutter denselben Weg genommen hat, wie die Person, die Frau Kaspari erwähnt hat. Und das ist natürlich nochmal ein persönlicher Bezug. Das heißt, in der eigenen Familie ist genau das passiert, dass man eine Verwandte dann deportiert hat nach Hadamar und sie ist dort umgekommen und die Angehörigen wurden eben, ja, es wurde verschleiert, es wurde eine fingierte Todesursache dokumentiert und das alles begleitet mich natürlich. Mein Vater hat das aufgearbeitet, daher weiß ich das überhaupt und deshalb verbinde ich dann sozusagen die Geschichten der Menschen, die heute Abend vorgestellt worden sind, auch mit der ganz persönlichen Familiengeschichte. Und das berührt einfach.
Sie hatten eben im Vorgespräch auch gesagt, dass Sie durchaus vorhaben, ein bisschen mehr noch zu investieren in dieses Thema und auch die Mitarbeitenden da ein bisschen mehr noch, was Sie sowieso schon tun, zu sensibilisieren. Können Sie uns da einen Einblick geben?
Ich habe im letzten Jahr zwei Studienreisen organisiert für Mitarbeitende der Stiftung Scheuern. Das ist auch rege angenommen worden. Wir sind einmal im Frühjahr und einmal im Herbst mit einem Bus nach Hadamar gefahren und haben sozusagen die Reise eigentlich nachverfolgt der Menschen, die damals umgekommen sind und ermordet worden sind. Und das ist etwas, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, auch ganz persönlich, das auch weiter fortzusetzen. Ich freue mich, dass wir jetzt im Rahmen von Fort- und Weiterbildung das auch regulär im Programm haben. Ich werde dann, wenn es die Zeit erlaubt, einfach mitfahren, auch von der Familiengeschichte berichten, weil ich fest davon überzeugt bin, dass solche persönlichen Erfahrungen und Dinge, die man sehr authentisch dann berichten kann, einfach mehr ans Herz gehen. Und vielleicht ist das eine kleine Chance, auch die junge Generation zu erreichen mit dem Thema und ein bisschen einen Gegentrend auch zu setzen gegen das Vergessen.
Ich danke Ihnen sehr, insbesondere auch für die persönlichen Einblicke. Dankeschön. Gerne. Und wenn auch Sie Interesse an dieser Ausstellung haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann kommen Sie doch vorbei. Bis zum 14. Februar ist sie zu sehen, und zwar immer zu den Öffnungszeiten der Stadtbibliothek Nassau. Die sind Montag und Donnerstag von 10 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Dienstag von 14 bis 18 Uhr und jeden ersten Samstag im Februar, das ist in diesem Fall der 2. Februar, von 10 bis 12 Uhr. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und wünsche Ihnen einen guten, einen schönen, einen friedlichen Sonntag. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.